Die bringen ihre Kinder zu Jesus. Segne du sie. Lege du deine Hand auf sie. Die Jünger wollen das abbügeln, wollen das ablehnen, wollen die Eltern wegweisen, wegschicken, weil Jesus ja ohnehin schon im Stress ist, weil ständig dann eben irgendwelche Leute kommen. Aber er sagte, nein, lass die Kinder zu mir kommen. Warum? Ihnen gehört das Himmelreich. Und jetzt kommt noch einer. Und mit dem wollen wir uns heute so ein bisschen weiter beschäftigen. Jonas, kannst du mal die Präsentation bitte einschalten. Und zwar Matthäus 19, direkt im Anschluss an die Verse, die Rahel am Anfang schon gelesen hatte, mit den Kindern, die Jesus gesegnet hat. Matthäus 19. Und dort steht dann: Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen oder um in das Reich Gottes, in das Himmelreich zu kommen? Das entspricht dem. Er aber, Jesus, sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen? So halte die Gebote. Er sagt zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Das. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm: Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, dann geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel, Himmelreich, hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich, und zwar sehr, und sie sprachen: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Dieser Bericht taucht auch in den Evangelien von Markus und von Lukas auf. Das sind ja die sogenannten synoptischen Evangelien, weil die vieles gleich haben. Ja, viele verschiedene Begebenheiten. Auch diese ganzen Begegnungen, die ich am Anfang genannt habe, die tauchen auch in der gleichen Reihenfolge auch bei Markus und bei Lukas auf. Und wir werden hin und wieder da auch nochmal drüber springen, weil das ein oder andere erklärt sich vielleicht etwas leichter oder etwas besser damit, wenn man dann auch mal sieht, der eine hat vielleicht ein paar andere Worte verwendet, um das zu beschreiben, was dann dort passiert ist. Aber natürlich, der Ausgangspunkt ist das Matthäus-Evangelium oder der Text hier, Matthäus-Evangelium. In vielen Bibeln ist dieser Abschnitt überschrieben mit der reiche Jüngling. Aber diesen Begriff, den möchte ich eigentlich nicht verwenden, weil wir gebrauchen den auch nicht. Wer ist ein Jüngling? Ja, ein junger Mann, ja, bei uns würde man sagen, ja gut, Josef möchte auch nicht Jüngling genannt werden, gell, schätze ich mal. Ja. Lehnt er auch ab, schüttelt sofort oder nickt dazu, will nicht so genannt werden. Aber trotzdem, wir wollen uns natürlich mit diesem einen, der kam, der zu Jesus gekommen ist und bei ihm eine Antwort zu finden hoffte, uns näher beschäftigen. Und in diesem Text kamen dann aber im Verlauf dann noch so ein paar Dinge dann dazu. Dieser Mann war jung, dieser Mann hatte viele Güter, er war also reich, wohlhabend. Er war, und da springen wir einmal ins Lukas-Evangelium, in Lukas Kapitel 18, ein Oberster trat zu ihm. Ja, der war vielleicht Mitglied sogar im Hohen Rat oder zumindest Mitglied im Rat der Stadt, da wo wir gerade unterwegs sind mit Jesus. Der Mann war also jung und er war reich. Und das hat mich dann verleitet, dieser Predigt diese Überschrift zu geben. Jung und reich, was willst du mehr? Ja, nun haben wir schon viele von uns, mich eingeschlossen, dann eben bei denen zumindest eins nicht mehr zutrifft. Ja, ja, also das ist dann schon ein bisschen vorangeschritten. Dann, das liegt halt im Laufe der Jahre, kommt das dann dazu. Ja. Was bewegte diesen Mann, diesen jungen Mann, diesen reichen Mann? Was wollte er von Jesus? Jetzt switchen wir einmal ins Markus-Evangelium. Er kommt zu ihm und er fällt vor ihm auf die Knie und spricht ihn an. Das zeigt, er hat Respekt vor Jesus. Selbst obwohl er ein Oberster war, also jemand, dem man auch mit Respekt begegnen sollte, er zollt jemand anderem Respekt. Und Jesus war damals eine durchaus umstrittene Person dann in der Gesellschaft. Aber auch, dass er vor Jesus auf die Knie geht, das zeigt dann eben auch die Dringlichkeit seines Anliegens. Und da war ich mir wirklich nicht so ganz sicher, was passiert denn da oder was bewegt ihn denn wirklich? Warum kommt er zu Jesus? Und da sind es zwei Möglichkeiten, wenn man das auf einen Nenner bringen will, die ihn da bewegt haben. Entweder, so waren eigene Gedanken von mir, er suchte eine Bestätigung für seinen eigenen Lebenswandel. Und das kennen wir bestimmt. Wir treffen eine Entscheidung oder haben eine Entscheidung zu treffen, ja, ich will das dann so und so machen oder ich werde das, dann bin ich schon einen Schritt weiter, ich werde das so und so machen. Was denkst du denn darüber? Und wir erhoffen uns natürlich eine Zustimmung, eine Bestätigung davon. Was der junge, reiche Mann alles getan hat, werden wir gleich noch ein bisschen weiter sehen. Oder aber, das war dann ein Bibelkommentar, anscheinend ein geistlich reiferer Mensch als ich, der dann sagte, dieser junge, reiche Mann, der wollte wissen, wie er seine Beziehung zu Gott in Ordnung bringen konnte. Wie er seine Beziehung zu Gott in Ordnung bringen konnte. War seine Beziehung denn gestört? Denn wie wir gleich sehen werden, führte er ein tadelloses, einwandfreies Leben. Aber er kommt zu Jesus, oder wie wir das in dem Text eben auch gesehen haben, und er fragt ihn, was muss ich tun? Was muss ich tun? Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Diese Anrede, guter Meister, zeigt auch wiederum den Respekt aus, den der junge Mann Jesus gegenüber hatte. Aber Jesus kontert das in seiner unnachahmlichen Art und Weise, die er immer wieder mal so anbringt, wo wir erstmal völlig überrascht sind. Wie reagiert Jesus denn da? Und auch hier wiederum, was nennst du mich gut? Fast so ein bisschen barsch, ne? Dass er ihn abweist, dass er ihn zurückweist. Ey, was willst du von mir? Niemand ist gut als Gott allein. Im griechischen Urtext, und das wird sicherlich auch in vielen Bibeln, auch Übersetzungen auch der Fall sein, steht dann gar nicht gut, sondern da steht dann nur das Hauptwort, Meister, oder man könnte es auch mit Lehrer übersetzt sein. Und da steht nicht das Eigenschaftswort gut davor. Und da lautet dann auch die Gegenfrage von Jesus, was befragst du mich über das Gute? Ne, statt, warum nennst du mich gut? Was befragst du mich über das Gute? Und dann bezieht es sich auf das Gute, das der junge Mann wissen will, was er tun soll, um das ewige Leben zu erlangen. Einer ist der Gute. Oder hier in unserem Text, niemand ist gut als Gott allein. Jesus weist auf Gott hin. Um wirklich gut zu sein, um wirklich Gutes tun zu können, da musst du so sein wie Gott. Und das konnte man im Judentum vor allem dadurch zeigen, dass man die Gebote eingehalten hat. Ja, und das sagt Jesus ihm ja auch hier. Halte die Gebote. Und dann kommt es wie aus der Pistole geschossen von diesem jungen Mann. Ja, welche denn? Welche denn? die, die Mose gesagt hat, oder die Schriftgelehrten auch noch dazugefügt haben, um das zu erklären, um das zu erläutern und um zu zeigen, wie man eben diese Gebote einhalten kann. Welche denn? Und dann kommt Jesus und er zeigt ihm einige auf. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, Ehre Vater und Mutter. Die Zahlen davor sind die Nummern, das wievielte der 10 Gebote das jeweils ist. Und wer so ein bisschen mit Zahlen umzugehen mag, der fällt auf, kann er nicht zählen? Warum kommt denn die 5 nach der 9? Keine Ahnung. Ja, aber so in dieser Reihenfolge finden wir sie auch im Markus- und Lukas-Evangelium, dass er dann 5 der 10 Gebote aufzählt. Und das sind alles welche, die so in das Soziale, in das Miteinander gehen. Ja, und wie man eben auch miteinander umgeht. Man sagt, das sind die auf der zweiten Tafel der 10 Gebote standen. Ja, das erste noch mehr auf Gott hin ausgerichtet und das zweite dann hier auch mehr auf das Miteinander ausgerichtet. Alles das sollst du nicht tun und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und dieser Zusatz, den finden wir nur im Matthäus-Evangelium und nicht bei Markus und nicht bei Lukas. Und das steht auch nicht im direkten Zusammenhang mit den 10 Geboten, die wir in 2. Mose 20 finden. Erst in 3. Mose 19, entschuldigt, aber der ein oder andere mag das vielleicht auch mal nachlesen oder will sich auch ein paar Notizen machen und das vielleicht dann auch noch nachlesen. Erst in 3. Mose 19 taucht das dann auf. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn man so will, ist das eine Zusammenfassung alles dessen, was er vorher gesagt hat, was wir in den 10 Geboten finden. Du sollst dem anderen nichts Böses tun, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht irgendwelche Geschichten über andere erzählen und auch Vater und Mutter ehren. Und dann kommt dieser junge Mann. Und er sagt: Habe ich alles gehalten, von Jugend auf. Kann ja bei ihm noch nicht so lange her gewesen sein, wenn er ein junger Mann gewesen ist, ne? Aber immerhin. Ist der Hammer, oder? Habe ich alles eingehalten, was du mir da vorgetragen hast? Habe ich alles gemacht? Was fehlt mir noch? Matthäus drückt das als Frage aus, als Frage von dem jungen Mann. Markus und Lukas geben das schon bei Jesus in die Antwort mit hinein. Er sagt nämlich, eins fehlt dir noch. Du bist echt schon cool drauf, echt ein Vorbild, aber du merkst selber, es reicht nicht. Und Jesus sagt ihm dann, eins fehlt dir noch. Oder umgekehrt, er selber merkt es. Was fehlt mir noch? Eigentlich kann ich das alles oder erfülle das alles. Habe ich alles gehalten von meiner Kindheit an, solange ich denken kann wahrscheinlich. Ne? Aber mir fehlt da noch. Was muss ich tun? Geht es dir vielleicht genauso? Du bist auch gut mit Gott unterwegs, von deiner Jugend an, weil du in die Gemeinde hineingeboren wurdest und es eigentlich niemals anders gekannt hast. Und alles das, was dann so dazugehört, das hast du eigentlich auch schon alles gehalten. Also das, was man dann auch so von dir erwartet. Du suchst die Nähe Gottes, du bist in der Gemeinde Mitglied, du bist in der Gemeinde aktiv, du engagierst dich, ein gutes Vorbild für andere, ein Segen für die Menschen in deinem Umfeld. Und trotzdem hast du das Gefühl, es fehlt mir was. Aber ich kann es nicht einordnen. Was? Was fehlt mir noch? Und vielleicht ist das genauso hier bei dem jungen Mann. Da gibt es etwas, was ihn hindert, ganz bei Gott zu sein. Und er merkt das. Er fragt Jesus zwar und damit hat er sicherlich nicht die verkehrte Anlaufstelle genommen, um sein Anliegen dort vorzutragen. Er fragt zwar, was ihm fehlt, aber bei ihm ist es eher, dass er etwas zu viel hat als zu wenig. Und genau das, was er zu viel hat, hindert ihn, ganz bei Gott zu sein. Und Jesus scheut sich nicht, den Finger in die Wunde zu legen. Das tut weh. Das tut fürchterlich weh. Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als dieser junge Mann Jesus entgegnete, das habe ich alles gehalten, da lesen wir in Markus 1, wo ich auch dran dachte, als ich diesen Zusammenhang des Textes durchdachte. Da blickte Jesus ihn an und gewann ihn lieb. Das sagen wir ja allgemein und wissen das eigentlich auch, dass Jesus alle Menschen lieb hat. Aber das ist dann wieder dieses berühmte Gießkannenprinzip, ja, so über alle hier drüber, ne, Kraut und Unkraut und Blumen und nicht, was wachsen soll und eigentlich nicht wachsen soll, kriegt alles Wasser ab. Ja. Aber hier wird es nochmal extra erwähnt. Jesus sieht ihn und er mag ihn. Das war jetzt kein arroganter Schnösel. Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Ja, wer will mir hier überhaupt noch das Wasser reichen? Sondern er kommt in Demut. Er geht auf die Knie vor Jesus und er merkt, mir fehlt noch was. Was fehlt mir? Und Jesus sagt, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen. So wirst du einen Schatz, wo? Im Himmel, im Himmelreich haben. Und komm, folge mir nach. Jesus sagt ihm, hänge nichts höher als Gott. Halte nichts für wichtiger als Gott. Lass alles los, was dir wichtiger ist als Gott. Jesus verurteilt den jungen Mann nicht, aber er zeigt ihm schon ganz klar auf, dass alles, was er aus eigener Anstrengung heraus getan hat, das reicht nicht. Es gibt einen Bereich in seinem Leben, der Gott nicht gehört. Und dieser Bereich, der nimmt diesen jungen Mann aber so stark ein, dass er nicht loslassen kann. Er merkt, dass da noch was fehlt. Und Jesus sagt ihm ganz offen, was das ist: dein Besitz. Und an dieser Stelle ist jeder Einzelne von uns gefragt, gibt es einen solchen wunden Punkt auch in meinem Leben? Wo Jesus vielleicht mal den Finger direkt drauf zeigt, drauflegt, hineinlegt in die Wunde. Vielleicht kennst du diesen wunden Punkt sogar. Du weißt, ja, da ist eine Geschichte, aber du kannst sie nicht loslassen. Vielleicht empfindest du aber auch genauso wie der junge Mann, mir fehlt noch was. Ich weiß aber nicht, was es ist. Was er aber richtig gemacht hat, ist, dass er damit zu Jesus gegangen ist. Und das ist das, was ich auch uns mitgeben möchte, uns empfehlen möchte. Wenn wir nicht wissen, was es ist, oder wenn wir sehr wohl genau wissen, was es ist, lasst uns zu Jesus gehen. Im Gebet mit ihm reden und dann hören, auch stille werden vor ihm. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das selber machen sollt, lass für dich beten. Geh zu Jesse nachher, nach dem Gottesdienst oder vielleicht auch, wenn es euch jetzt auch schon umtreibt, dann ist sie da und will für euch beten und gemeinsam nach einer Antwort suchen auf das, was uns da quält, auf das, was uns dort von Gott abhält, auf das, wo wir merken, mir fehlt noch was. Den zweiten Teil dieses Abschnitts habe ich so... Jetzt bin ich selber ein bisschen durcheinander gekommen hier. Wahrscheinlich habe ich irgendwas übersprungen dann. Ja, okay, gut. Machen wir an dieser Stelle weiter. Was soll, was muss ich tun? Vorhin wollte ich eigentlich gesagt haben, zu den Geboten, die der junge Mann alle eingehalten hat. Vielleicht gibt es solche Gebote auch für uns, die wir uns selber auch machen. Und dann gehe ich doch nochmal kurz zurück. Das könnten dann solche Dinge sein, wo wir uns selber sagen, was wir schon von klein auf gehört haben und vielleicht auch von klein auf gemacht haben. Ne? Du sollst in der Bibel lesen, halte deine stille Zeit, pflege dein Gebetsleben, gehe regelmäßig zum Gottesdienst, behandle den anderen so, wie du selber auch behandelt werden möchtest. Die goldene Regel aus Matthäus 7. Ja, also verschiedene Dinge. Vielleicht fällt euch da auch selber noch mehr ein. Und wo wir auch sagen würden, habe ich alles gehalten, seitdem ich klein bin. Und trotzdem merke ich, mir fehlt da noch was. Willst du vollkommen sein? Eben den wunden Punkt, den Jesus bei diesem jungen Mann anzeigt, auf seinen Besitz. Was muss ich tun? Und Jesus sagt, du kannst gar nichts tun. Du kannst gar nichts tun. Und als der junge Mann dann weggeht, und dann sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und er sagt, und da gehen wir nochmal ins Markus-Evangelium, zu seinen Jüngern, also als der junge Mann weggegangen ist, betrübt, traurig, ich schaffe das nicht, das loszulassen. Da blickte Jesus umher und er sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen. Jesus spricht sich nicht grundsätzlich gegen Reichtum oder Besitz aus. Er gebraucht auch ganz viele Menschen, denen es gut geht und die viel haben, um sein Reich zu bauen, um Missionen zu unterstützen, um Gemeinden zu helfen. Es geht vielmehr darum, wie das Verhältnis ist zu Besitz oder zu anderen Dingen, die bei uns eben der wunde Punkt ist. Wenn man sein Vertrauen darauf setzt, etwa auf den Besitz, dann ist mein Verhältnis zu Gott gestört. Und dann ist das Verhältnis des jungen Mannes dann auch zu Gott tatsächlich gestört gewesen, wo er gemerkt hat, da fehlt ihm noch etwas. Der junge Mann hing an seinem Besitz, der war ihm wichtiger als Gott. Woran hängen wir? Woran hängen wir? Das kann ganz eng zusammenhängen mit dem wunden Punkt, den wir kennen oder auf den Jesus uns noch aufmerksam machen muss. Aber wenn wir nicht loslassen können, dann können wir nicht ganz bei Gott sein. Dann können wir nicht in sein Reich hineinkommen. Das ist dann nicht möglich. Und dann kommt in diesem Abschnitt, habe ich jetzt nicht mehr auf der Folie, dann genauso schwer, wie es ist oder eigentlich unmöglich, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, genauso schwer kann jemand, der sich auf seinen Reichtum verlässt, ins Himmelreich, in das Reich Gottes kommen. Ich habe auch mal eine Begegnung mit dem Kamel gehabt. Wo? In Israel natürlich. Ja, schon ein paar Jahre her, Irmgard und ich haben dort mal eine Rundreise mitgemacht mit dem Bus, der dort hintersteht. Mit dem sind wir dann unterwegs gewesen. Wir steigen aus der Tür und dann neben dem Bus parkt dann das Kamel. Ja, und ihr seht da noch ganz rechts dann den Besitzer, der wahrscheinlich Geld damit verdient, dass er die Leute dann auf dem Kamel reiten ließ. Aber ihr seht, todesmutig habe ich dann da meine Hand auf den Kopf des Kamels gelegt, nachdem es ihm einige Minuten Zeit gegeben hatte, sich an mich zu gewöhnen. Und dann merkt man aber auch mal die Größenverhältnisse. Nehmt nur mal den Kopf des Kamels. Der ist gefühlt so groß wie mein Körper. Wenn er jetzt so die Extremitäten, Füße, hätte, Beine, Arme wegdenkt, ja, das ist nur der Kopf. Und wenn das Kamel dann aufgestanden wäre, dann wäre ich da überhaupt gar nicht mehr oben dran gekommen, dann dabei. Ne? Das Kamel, das größte Nutztier wahrscheinlich eben auch damals schon in Israel zu den Zeiten, die, was dann so im Alltag immer wieder aufgetaucht ist. Und als das größte Tier, dann so, was sie dann so kennen in ihrem Alltag. Und wie soll das durch die kleinste bekannte Öffnung gehen? Durch das Öhr einer Nähnadel. Das geht überhaupt nicht. Es gibt Auslegungen, die denken, oh, das ist wahrscheinlich ein kleines Tor innerhalb eines größeren Tors in der Jerusalemer Stadtmauer gewesen, durch das ein Kamel sich dann irgendwie da durchzwängen musste. Aber wir sehen auch schon, das ist kein Nadelöhr mehr, selbst wenn sich das auf allen Vieren da durchkriechen müsste, ne? Das Kamel. Aber nein, dieses Tor, das gibt es wohl gar nicht. Also diese Auslegung zwar spannend und interessant, aber nehmen wir es wörtlich. Es ist unmöglich, jemand, der sich auf was anderes mehr verlässt als auf Gott, dass der ins Himmelreich kommen kann. Die Jünger sind entsetzt. Warum? Reichtum galt als ein sichtbarer Segen Gottes für die Menschen. Fühlten sich viele anscheinend nicht gesegnet, weil die um ihr tägliches Brot immer kämpfen mussten, dabei. Ne? Die Menschen können einfach nicht durch eigene Anstrengung, habe ich alles gehalten, errettet werden, du kannst gar nichts tun. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und nur bei Gott sind alle Dinge möglich. Nur dann können wir wirklich in das Reich der Himmel kommen. Wir müssen uns da wirklich auf Jesus einlassen. Ja? So wie Kinder ihren Eltern vertrauen. Ihnen, den Kindern, gehört das Himmelreich. Jung und reich sein reicht nicht. Da fehlt noch was. Aber Gott kann diese Lücke schließen. Diesen spürbaren Mangel kann er ausfüllen. Sind wir bereit, uns von Gott auf diesen Mangel, auf diese Lücke, auf diesen wunden Punkt aufmerksam machen zu lassen? Und sind wir bereit, Gott genau dort wirken zu lassen? Um wirklich zu merken, wir sind schon im Reich Gottes, das Jesus heruntergebracht hat. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, so viele verschiedene Begegnungen, die du gehabt hast mit ganz unterschiedlichen Leuten zu ganz unterschiedlichen Themen. Immer und immer wieder ging es um dein Reich, um das Himmelreich, um das Reich Gottes, das da herbeigekommen ist. Und du hast es mitgebracht, mit auf die Erde. Und da, wo wir dir unser Leben öffnen, wo du uns zu dir ziehst und wir deine Kinder werden, da beginnt dieses Reich. Da sind wir schon in diesem Reich. Und Herr Jesus, du siehst, wo wir noch Mangel empfinden, wo wir den Wunsch haben, gerne noch mehr haben zu wollen, mehr von dir, mehr mit dir, mehr von deinem Reich erleben zu können. Da zeige du uns bitte, wo ist dieser wunde Punkt oder vielleicht sind es sogar mehrere, die wir ausräumen müssen, die wir loslassen müssen, wo du wirken musst, damit wir da mit dir ins Reine kommen. Herr, das wollen wir dir bekennen und uns dir da ganz neu und bewusst auch anvertrauen, damit du uns dabei hilfst, das zu erkennen und damit du uns auch durch deinen Heiligen Geist, den du in uns als eine großartige, wunderbar wirkende Kraft gegeben hast, dass wir deinen Heiligen Geist, uns von deinem Heiligen Geist leiten lassen und er uns hilft, eben diesen Mangel zu beseitigen, damit wir wirklich spüren, wir sind bei dir, wir sind dir ganz nahe, nichts kann uns trennen von dir. Vielen Dank, Herr Jesus, für das, was du uns noch zeigen willst. Amen. Es wurde schon viel gesagt, wir sind in der Sommerpause oder in den Sommerferien und den nächsten Gottesdienst, heute in einer Woche, wollen wir Fortsetzung machen in Matthäus 19 und zwar alle gemeinsam. Es geht um die Verse 27 bis 30, vier Verse, und wir werden eine Teampredigt machen, alle miteinander. Und hier seht ihr den Text, vielleicht wollt ihr euch das abfotografieren oder gerade auch aufschreiben und auch eine Aufgabe dann für die Woche, dass ihr euch dann damit beschäftigen kann. Ich werde es nachher auch noch in die WhatsApp-Gruppe der Gemeinde dann hineinstellen. Nehmt diesen Text, vier Verse, schnell gelesen, und lest ihn mehrmals darüber, nehmt ein leeres Blatt Papier, schreibt euch eure Fragen auf, die euch dazu kommen. Ich hatte ja schon öfter mal gesagt, wie ich an eine Predigt herangehe, wenn ich sie vorbereite, dass ich mir dann den Text nehme, ihn mehrmals lese und meine Fragen dann dazu aufschreibe und dann versuche, sie auch zu beantworten. Eigene Gedanken, die euch kommen, könnt ihr gerne auch ebenfalls dann dazu aufschreiben und auch noch eine Frage beantworten: Was lerne ich daraus für mich selbst? Wenn wir uns als Prediger für eine Predigt vorbereiten, dann gehen da immer mehrere bis viele Stunden drauf. Ja, je nachdem, wie wir das betrachten. John kann das bestätigen oder andere auch noch. Ja. Wenn ihr euch eine halbe oder eine Viertelstunde damit beschäftigt und das ganz viele machen, haben wir auch ganz viele Stunden über diesen Bibeltext gemeinsam verbracht und können uns dann nächste Woche darüber austauschen. Und ich bin gespannt, was dabei herauskommt, was Gott uns während dieser Woche zeigt. Vielleicht nehmt ihr euch einfach vor, jeden Tag diese vier Verse lesen. Ja, vielleicht lasst ihr eure Bibel immer aufgeschlagen liegen oder schreibt euch das selber mal ab oder was auch immer. Und dann eben das leere Blatt Papier daneben, was hoffentlich dann nicht mehr leer ist am nächsten Sonntag, bringt es mit, damit wir uns dann eben hier gemeinsam darüber austauschen und sehen, was Gott uns dann dadurch zeigen will. Matthäus 19, 27 bis 30. Bin wirklich gespannt, wie das wird.